Hallo und herzlich willkommen zu Reformatio, dem Podcast der Bekennenden Kirche.
Sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrates der ART, sehr geachtete Dozenten, sehr geschätzte Mitarbeiter und Studenten und nicht zuletzt Sie alle, die Sie durch Gebet und Gaben in herzlicher Freundschaft mit der Akademie für reformatorische Theologie verbunden sind. Die diesjährige Eröffnungsfeier des neuen Studienjahres steht im Zeichen von Veränderungen. Es geht um die Übertragung der Studienleitung auf Boris Giesbrecht. Und normalerweise schaut man an einem solchen Tag des Übergangs einerseits zurück und andererseits blickt man auch voraus. Aber ich möchte den Aspekt eines persönlichen Rückblicks und auch den eines Vorausblicks nicht in den Vordergrund rücken. Allzu schnell scheint mir die Gefahr zu bestehen, dass eine persönliche Rückschau zur Selbstdarstellung degeneriert und dass sich der Blick nach vorn in eine inhaltsleere Träumerei, Programmatik oder Ähnliches auflöst. Und hinzu kommt, dass ich mich selbst eigentlich immer sicherer fühle, wenn ich bei einer Rede auf Aussagen aus dem Wort Gottes zurückgreifen kann. Und das möchte ich auch heute so halten. Und indem ich zu Ihnen spreche zum Thema Amtswechsel in Zeiten des Abfalls, orientiere ich mich in meiner Abschiedsrede vom Amt der Studienleitung der ART an einigen Abschnitten aus der Heiligen Schrift. Das Übertragen eines Amtes auf einen Nachfolger wird in der Heiligen Schrift nicht sehr häufig thematisiert, aber es kommt vor, gelegentlich. Zum Beispiel kann man an den Amtswechsel denken, der das Transferieren des Führungsamtes von Mose auf Josua schildert. Wie dies erfolgte, das erfahren wir in 4. Mose 27 in den Versen 12 bis 23. Und tatsächlich hat mich dieser Abschnitt immer wieder in meinem Leben beschäftigt. Unmittelbar bevor es zum Amtswechsel kam, machte Gott seinem Knecht Mose zum wiederholten Mal klar, warum Mose nicht selbst das Volk Gottes in das verheißene Land führen dürfen. Ich lese dazu mal die Verse 12 bis 14. Und der Herr sprach zu Mose: Steige auf dieses Bergland Abarim und sieh dir das Land an, das ich den Kindern Israel gegeben habe. Und wenn du es gesehen hast, sollst du auch zu deinem Volk versammelt werden, wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist, weil ihr in der Wüste Zin beim Hadern der Gemeinde meinem Befehl widerspenstig gewesen seid, mich vor ihnen, also vor dem Volk, durch das Wasser zu heiligen. Das ist das Haderwasser in Kadesh in der Wüste Zin. Wenn man über diese Aussage Gottes nachsinnt, dann möchte man Gott, dem Herrn, die Frage stellen: Gehst du nicht zu hart mit Mose um? Nur weil er ein einziges Mal dich nicht geheiligt hat, verweigerst du ihm, dass er dein Volk selbst in das verheißene Land führen darf? Immerhin blickte Mose zurück auf 40 Jahre voller Mühsal, zahlloser Beschwernisse im Dienst. Wäre es angesichts all dieser Strapazen nicht eine geradezu krönende Belohnung gewesen, wenn Gott selbst das Volk, wenn Mose selbst das Volk in das verheißene Land hätte führen dürfen? Erstaunlicherweise nahm Mose das Urteil Gottes widerspruchslos hin. Mit keiner Silbe macht er Gott irgendwelche Vorhaltungen. Seine Reaktion bestand lediglich in Folgendem. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott, der allem Fleisch den Lebensodem gibt, wolle einen Mann über die Gemeinde einsetzen, der vor ihnen aus- und einzieht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. 4. Mose 27, Vers 15. Das Einzige also, was Mose in dieser Situation bewegte, das war die Frage nach dem Nachfolger. Und es heißt dann weiter, und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Mose war nicht an sich selbst interessiert. Es ging ihm nicht um einen krönenden Abschluss seiner Karriere. Anstatt den Wunsch zu äußern, das verheißene Land selbst betreten zu dürfen, hatte der Knecht Gottes ein einziges Verlangen, nämlich dass Gott, der Herr, einen geeigneten Nachfolger schenken möge, damit das Volk einen Hirten hat, der die Herde weidet. Aber wenn wir nun trotzdem einmal die Frage stellen, ob Gott denn nicht mit seinem Knecht Mose zu hart umging, dann wollen wir heute Nachmittag eines aus diesem Abschnitt, aus dem Wort Gottes festhalten. Es ist dem heiligen Gott unmöglich, dass Menschen irgendwelche Ehren für sich einheimsen, die nicht ihnen zustehen, sondern die allein Gott zukommen. Gott schaut in das Herz von uns Menschen, und dazu erinnern wir uns an das Wort Jesu aus Johannes Kapitel 10, Vers 8. Dort heißt es: Alle, die vor mir waren, waren Diebe und Räuber. Und wir fragen auch hier beunruhigt zurück: Alle? Ja, sagt der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind, denn alle diese Männer hatten immer auch ihre eigene Ehre im Sinn. An der eigenen Ehre sind also nicht nur die offenkundigen Mietlinge interessiert, also die, wenn der Wolf kommt, sich elegant aus der Affäre zu ziehen wissen, oder die, die sich unverzüglich fluchtartig aus dem Staub zu machen verstehen, also dann, wenn es brenzlig ist, sondern Diebe und Räuber sind auch die, die sich im Dienst für nicht zu gut halten, sich zugunsten der Herde Gottes in die Grabenkämpfe zu werfen und in den geistigen Auseinandersetzungen ihren Kopf hinzuhalten. Wer von uns kennt schon sein eigenes Herz? Umgekehrt wird ein Schuh draus: Wir sind es nicht, wir sind es niemals würdig, Gott zu dienen. Ausführlich heute Nachmittag möchte ich mit Ihnen nicht über die Amtsübertragung von Mose auf Josua nachdenken. Vielmehr wollen wir uns auf den Amtswechsel eines Mannes besinnen, der seinen Dienst im Volk Gottes in Zeiten großen Abfalls tat. Ich denke hier an den Propheten Elia. Wir richten damit unseren Blick auf einen Mann, über den Jakobus einmal urteilt, dass er ein Mann war von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Jakobus 5, Vers 27. Wenn es also sonst nicht viel ist, was wir mit diesem unerschrockenen Mann gemeinsam haben, im Blick auf die Gemütsschwankungen bestehen zu uns deutliche Parallelen. Denken wir an seinen Wunsch, als er auf der Flucht vor Isebel betete: Herr, es ist genug, ich habe genug gelitten, nimm meine Seele von mir. Elia lebte während der Königszeit. Nach der Regierung Salomos wurde ja das Reich Israel geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Elia wirkte im Nordreich. Und der Geist Gottes, er hat es für erforderlich gehalten, uns diese Epoche zweifach zu schildern. Wir lesen über diese Zeit sowohl in den Königebüchern als auch in den Chronikerbüchern. Die Berichte erfolgen in den Königebüchern aus einer anderen Perspektive als in den Chronikerbüchern. In den Chronikerbüchern, da steht der Priester und der Tempeldienst in Jerusalem im Vordergrund. Für unser Thema ist bemerkenswert, dass in den beiden Chronikerbüchern der Prophet Elisa überhaupt nicht vorkommt, also der Nachfolger Elias. Er wird mit keiner Silbe erwähnt. Und auch von Elia wird lediglich ein einziger Brief erwähnt, der erst Jahre nachdem Elia bereits in den Himmel aufgefahren war, auftauchte. Also faktisch spielen in den Chronikerbüchern weder Elia noch Elisa eine Rolle. Anders verhält es sich in den Königebüchern. In diesen Büchern wird uns ausführlich über Elia und auch über Elisa berichtet, von 1. Könige 17 bis 2. Könige 13. Und im Unterschied zu den Chronikerbüchern stellen die Königebücher nicht das Priestertum und den Tempeldienst in den Vordergrund, sondern die weltliche Gewalt, und zwar sowohl im Südreich als auch im Nordreich. Und in diesen Königebüchern, in denen die weltliche Gewalt im Fokus steht, da wird ausführlich über Elia und Elisa berichtet. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sich die Botschaft dieser beiden Propheten an die götzendienerischen Regenten und auch an das im Abfall von Gott verstrickte Volk richtete. Der Prophet Elia wird mit folgenden Worten eingeführt. 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich das sage. Elia tritt also ganz unvermittelt auf. Und das Erste, was wir von ihm hören, ist, dass er vor den König Ahab tritt und ihm erklärt: Ahab, damit du es gleich weißt, ich stehe vor Gott. Und in seinem Namen verkündige ich dir, was ich zu sagen habe, und das ist Gericht. Gericht. Der König Ahab, er frönte dem Baals-Götzendienst. Und das heißt, er fühlte sich zu einem Fruchtbarkeitskult verpflichtet. Seine Sichtweise auf die Welt bestand faktisch in einem Naturalismus. Und darin spielte damals im Baalismus das Wetter eine zentrale Rolle, namentlich der Regen. Und gerade dazu in Konfrontation verkündete Gott durch Elia diesem König: Es wird nun erst einmal nicht regnen, bis ich es wieder sage. Gleich danach tauchte Elia unter. Zunächst zog er über den Jordan an einen Nebenfluss des Jordan, den Jabbok. Dort wurde er von Raben ernährt. Danach zog er in den Norden, in die Nähe von Sidon. Dort kam er in Zarpat bei einer Witwe unter. Nach Jahren kehrt Elia wieder in das Nordreich zurück. Und wenig später kam es zu der bekannten Konfrontation auf dem Berg Karmel mit den Baalspriestern. Und ihr Lieben, wir müssen uns klar machen, was hier ablief. Das Volk stand dort auf dem Berg und es litt Mangel. Viele Entbehrungen hatte es. Seit 3,5 Jahren hatten sie im Volk eine Mangelwirtschaft. Die Inflation war schwindelerregend. Den Menschen knurrte der leere Magen und natürlich quälte sie der Durst. Aber auch in dieser Situation war der Prophet Elia mitnichten bereit, sich auf sozial-ökonomische Fragestellungen einzulassen. Er dachte nicht daran, in Denkbahnen zu argumentieren, wie erst kommt das Essen und dann so als eine Art Überbau die Moral oder die Religion. Nein, die Frage, die Elia, die dieser Knecht Gottes, vor allem anderen geklärt wissen wollte, war: Wer ist in diesem Land Gott? Welcher Gott hat in unserem Volk das Sagen? Jahwe oder Baal? Der lebendige Gott, der über der Geschichte steht, nicht Teil der Geschichte ist. Oder irgendein naturalistischer Ökowahn. Wir wissen, wie die Geschichte weiter verlief. Gott, der Herr, triumphierte über den Baalismus. Aber als die Frau Ahabs, Isebel, von den Geschehnissen auf dem Berg Karmel vernahm, da drohte sie unverzüglich, Elia umzubringen. Das überlebst du nicht. Nachdem der Plan dieser Königin, dem Elia, zu Ohren gekommen war, machte dieser sich auf und davon. Und irgendwann legte sich Elia erschöpft unter einen Ginsterstrauch und wollte nichts anderes mehr als sterben. Es ist genug. Er legte sich schlafen. Aber ein Engel kam und rührte ihn an, so jedenfalls ist es in der Schlachter 2000 übersetzt. Wenn man mal im Hebräischen nachguckt, heißt es, er schlug ihn an die Seite. Auf jeden Fall, Elia war wach. Und der Engel gab ihm den Auftrag, erst einmal etwas Essbares zu sich zu nehmen. Das heißt, was sich dort vorfand. Und darauf legte Elia sich wiederum schlafen. Der Engel kam ein zweites Mal, versetzte ihm erneut einen kräftigen Rippenstoß und dann gab er ihm folgenden Auftrag und ich lese dazu einen längeren Abschnitt aus der Bibel, 1. Könige 19, die Verse 7 bis 18. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Und Elia stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in die Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu Elia und Gott sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Und Elia sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Gott aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Sturm. Und nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns oder eines verschwebenden Wehens. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und er trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, und jetzt kommt der Abschnitt über die Amtsübergabe: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram, also über Syrien. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Soweit 1. Könige 19. Es ist deutlich: Hier am Berg Horeb, am Berg Sinai, erhielt Elia einen dreifachen Auftrag. Er sollte drei Männern ein Amt übertragen. Erstens sollte Elia nach Damaskus gehen und Hazael zum König über Syrien salben. Der Prophet sollte also einen heidnischen König verpflichten. Zweitens sollte Elia Jehu salben. Jehu sollte dann das Gerichtsurteil am Haus Ahab vollstrecken. Und drittens sollte Elia den Elisa zum Propheten einsetzen. Dieser dreifache Auftrag war eng mit dem Gericht über das abgefallene Volk Gottes verbunden. Das wird daran deutlich, dass Gott ausdrücklich hinzufügt: Es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. 1. Könige 19, Vers 17. Die Rede ist also hier von Schwertern und von Töten. Ihr Lieben, wenn wir jetzt die weiteren Kapitel lesen, dann stellen wir fest, dass der Prophet Elia von diesem dreifachen Auftrag lediglich ein Drittel erfüllte. Elia erfüllte lediglich den Auftrag, Elisa zu berufen. Das lesen wir übrigens gleich in den Versen, die nach unserem Abschnitt stehen, in 1. Könige 19, in den Versen 19 bis 21. In diesem Abschnitt wird uns geschildert, wie Elia nach Abel-Mechola aufbricht, dort Elisa, der mit Ackerarbeit beschäftigt ist, hinter einem Joch von Ochsen hervorholt, ihm den Prophetenmantel überwirft und ihn auffordert, ihm nachzufolgen. Die anderen beiden Aufträge wird Elia nicht selbst durchführen. Elia wird nicht selbst nach Damaskus gehen, um Hazael zu salben. Das wird erst Elisa übernehmen. Wir lesen davon in 2. Könige 8, den Versen 7 bis 15. Und auch den Auftrag, Jehu als Rächer am Haus Ahab zu salben, übernahm Elia nicht selbst, übrigens auch nicht Elisa, sondern dazu beauftragte Elisa einen Prophetenschüler. Davon lesen wir dann in 2. Könige 9, Vers 1. Wenn wir das alles so lesen, halten wir einmal einen Augenblick inne. Diese Ereignisse über die Propheten, von denen die Amtsübertragungen ja nur ein geringer Teil ist, werden uns in den beiden Königebüchern berichtet. Kapitellang richtet sich also in den Königebüchern der Fokus nicht direkt auf die Könige, sondern der Blickfang sind zwei Propheten. Und man wird das wohl nicht anders interpretieren können, als dass in einem gewissen Sinn nicht mehr die Könige, sondern die Propheten für die Führung im Volk zuständig waren. Das wiederum sagt natürlich einiges über das Totalversagen der weltlichen Gewalt aus. Die Könige des Hauses Ahab waren der Ideologie eines kämpferischen Baalismus verpflichtet. Worauf diese Mächtigen abzielten, das war nichts anderes als im Gemeinwesen einen mythenbehafteten innerweltlichen Naturalismus aufzurichten. Im Volk herrschte inzwischen Baalismus. Kurzum, es blieb gar nichts anderes übrig, als dass hier die Propheten die geistige Führung im Volk übernehmen mussten. Es hing von Männern wie Elia und Elisa ab, dass das Volk insgesamt nicht geistig, kulturell total versumpfte. In Wahrheit waren sie, die Propheten, die einzigen, die noch geistigen Widerstand leisteten. Damit aber war es in jener Zeit gar nicht anders möglich, als dass die Propheten auch in den vom Baalismus verseuchten politischen Bereich eingreifen mussten. Auf die Notwendigkeit, sich in den ideologisch vergifteten, vom Naturalismus vergifteten politischen Bereich einzumengen, scheinen auch die Worte hinzuweisen, mit denen am Ende ihres jeweiligen Lebens die beiden Propheten charakterisiert werden. Als Elia in den Himmel auffuhr, rief Elisa aus: Mein Vater, Wagen und Reiter Israels. 2. Könige 2, Vers 12. Und angesichts des Sterbens Elisas war es bezeichnenderweise die weltliche Gewalt, der König Joas, der dem Sterbenden dieselben Worte nachrief: Wagen und Reiter Israels. 2. Könige 13, Vers 14. Und die Begriffe Wagen und Reiter lassen natürlich an die weltliche Gewalt denken, an Regentschaft, Prunk, Protzen, nicht zuletzt auch an Kriegszüge. Auf jeden Fall weisen sie über den sogenannten geistlichen Bereich hinaus. Darf ich eine Parallele zur Gegenwart ziehen? Auch wir haben in unserem Land alles andere, nur nicht eine Obrigkeit, die sich an den Geboten Gottes orientiert. Auch wir leben in einer Gesellschaft, in der nicht nur die Ideologie eines menschengemachten Regenbogens dominiert und in der das Gender Gaga Vogue ist, sondern wir sind Teil eines Volkes, in dem die Mächtigen die Bevölkerung durch Pandemien gängeln und mit faktenbefreiten Ökofantasien peinigen und unterjochen. Und übersehen wir dabei auch nicht die heutigen Kirchenleitungen, und zwar keineswegs nur die der Landeskirchentümer, sondern auch alle die, die da meinen, ihre Gesellschaftsrelevanz dadurch unter Beweis stellen zu können, dass sie sich den jeweiligen politischen Verordnungen widerspruchslos unterwerfen, weil dies, so glauben sie, missionarisch sei. Damals war es der Geist der Weissagung und der Geist der Prophetie, durch den Elia und auch Elisa einen so ungewöhnlich klaren und tiefen Einblick in die Zeitgeistströmungen erhielten und dann trotz ihrer verschwindend geringen Anzahl einen beeindruckend großen Einfluss im Volk Israel und auch darüber hinaus noch hatten. Wir hatten vorhin gesagt, dass Elia im Auftrag Gottes nach Abel-Mechola ging. Und dort berief er Elisa in seine Nachfolge. Das heißt dann in 1. Könige 19, Vers 21, kurz und bündig: Dann machte Elisa sich auf und folgte Elia und diente ihm. Und was die beiden im Anschluss daran machten, das berichtet uns die Heilige Schrift nicht. Sind sie untergetaucht? Sind sie ins Ausland gegangen? Wir wissen es nicht. Erst mehrere Kapitel später tauchen die beiden wieder gemeinsam auf, und zwar in 2. Könige Kapitel 2, 1 bis 11. Und auch diesen Abschnitt lese ich. Es heißt dort: Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie beide nach Bethel. Da gingen die Söhne der Propheten, also die Prophetenschüler oder Prophetenstudenten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass Gott, der Herr, deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Elisa aber sprach: Ich weiß es auch, schweigt still. Und Elia sprach zu Elisa: Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren. Es gab also auch dort eine Art Ausbildungsstätte, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass Gott, der Herr, deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweig nur still. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe doch hier, denn Gott, der Herr, hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr Gott, der Herr, lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Prophetenschülern gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Und da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser, und das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hindurchgegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Und Elia sprach: Du hast Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden, wenn aber nicht, so wird es eben nicht geschehen. Und während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Soweit der Abschnitt. Bei oberflächlichem Lesen könnte man hier den Eindruck bekommen, Elia hätte zum Abschluss seines irdischen Dienstes noch so eine Art Sightseeing-Tour durch Israel gemacht und dabei hätte er sich dann notgedrungen von Elisa begleiten lassen. Gilgal, Bethel, Jericho und so weiter. Aber wissen Sie, alle diese Orte, durch die Elia mit Elisa zogen, und dann auch ihr gemeinsamer Weg über den Jordan, haben eines gemeinsam. Sie rufen die Orte in Erinnerung, mit denen einst alles vor Jahrhunderten begann, als das Volk Gottes in das Land Kanaan einzog. Da führte ihr Weg ebenfalls über den Jordan und danach Gilgal, wo sich die Männer, die es noch nicht hatten, beschneiden lassen mussten und sich das erste Heerlager des Volkes Gottes im verheißenen Land befand. Josua 4 und 5 lesen wir es. Dann Jericho. Das war bekanntlich die erste Stadt, die dem Volk Gottes in die Hände fiel. Josua 6 lesen wir das. Und Bethel, das war der Ort, der bei Ai lag, also die Stadt, deren Bewohner dem Volk Israel wegen Achans Diebstahl die erste Niederlage bereitet hatte. Davon erfahren wir mehr in Josua 7 und 8. Nein, das, was Elia und Elisa hier unternahmen bei der Amtsübergabe, das war keine touristische Sightseeing-Tour. Vielmehr kehrte Elia zusammen mit Elisa an die Orte zurück, die mit den Anfängen des Einzugs in das verheißene Land verbunden waren. Damals hatte Gott das Volk als sein Volk mit herrlichen Verheißungen in das Land geführt. Aber was war inzwischen? Aus dem Volk, das solche herrlichen Verheißungen erhalten hatte, geworden? Schließlich überquerte Elia trockenen Fußes den Jordan. Gemeinsam mit Elisa, nur eben in umgekehrter Richtung, also hinaus aus dem Land der Verheißung. Es ist interessant, ja, dass Elia an den jeweiligen Orten Elisa immer wieder aufforderte, dort zu bleiben. Nicht zunächst wünschte Elia, dass Elisa in Gilgal bleibt, dann in Bethel und dann nochmal in Jericho. Warum eigentlich? Es wird nicht gesagt. Vermutlich wollte Elia, dass Elisa einmal allein an den Orten des Anfangs des Einzugs in das verheißene Land verharrt und sich dort in der Stille darauf besinnt, was Gott damals getan hatte. Vermutlich ging es Elia darum, dass Elisa überhaupt einmal einen angemessenen Blick für die Fallhöhe bekommt, aus der das Volk jetzt so tief gesunken war. Elisa, siehst du den Abfall im Volk Gottes überhaupt? Übrigens wird Elisa, nachdem Elia dann zum Himmel aufgefahren war, tatsächlich noch einmal die gleichen Orte begehen. Und dann geht er allein. Er geht sowohl allein nach Jericho, wir lesen das in 2. Könige 2, ab Vers 18, und dann nach Bethel, 2. Könige 2, Vers 23. Und schließlich kommt er auch nach Gilgal, davon lesen wir in 2. Könige 4. Aber hier auf der Tour der gemeinsamen Wegstrecke überqueren Elia und Elisa den Jordan. Sie kommen von der Seite Israels und sie betreten jetzt heidnisches Gebiet, eindeutig heidnisches Gebiet. Dort, jenseits des Jordan, wurde Elia in den Himmel aufgenommen, außerhalb des Landes Israel. Ähnlich wie einst auch Mose außerhalb des verheißenen Landes zum Herrn ging. Für Elisa hatte das Überschreiten des Jordan sicher auch die Bedeutung, dass er von nun an wie selbstverständlich sich auch im heidnischen Raum bewegte. Da war eigentlich kein Unterschied auch mehr. Wenig später wird ihm der syrische Hauptmann Naeman einen Besuch abstatten. Es ist dann Elisa, der diesem heidnischen Heerführer Anweisungen erteilt. Bald darauf begibt Elisa sich selbst nach Damaskus, also in die Hauptstadt Syriens, und spricht dort auf Augenhöhe mit den Mächtigen Syriens. Und in diesem Überschreiten der Grenze Israels durch Elisa dürfen wir wohl auch neutestamentliche Züge wahrnehmen. Vermutlich wird dies auch durch die Wunder unterstrichen, die Elisa tat. Die Vermehrung des Öls in den Gefäßen für eine Frau von den Söhnen der Propheten. Die Auferweckung aus dem Tod des Sohnes der Sunamitin. Das Gesundmachen der vergifteten Speisen in der Prophetenschule Jerichos, als in Israel Hungersnot, Not herrschte. Nicht zuletzt lässt uns auch die wundersame Speisung durch ein paar Gerstenbrote an vergleichbare Ereignisse aus dem Neuen Testament denken. Auf jeden Fall fällt auf. Wie positiv unser Heiland über diese Zeit spricht. Damit auch über den Dienst des Elisa. Ich denken wir an die Rede Jesu in der Synagoge von Nazareth in Lukas 4. Ob wir aus dem Auftreten und aus den Wundern, die durch Elisa erfolgten, die Folgerung ziehen dürfen, dass Elisa im Vergleich zu Elia den zweifachen Anteil an Geist Gottes bekam, sagt die Heilige Schrift nicht ausdrücklich. Elia selbst stellt fest, dass er nicht die Vollmacht habe, dies seinem Nachfolger zu versprechen. Aber wie auch immer, nach der Amtsübernahme durch Elisa weht uns in der Epoche, in der im Volk ein allgemeiner Abfall von Gott weiterhin herrschte, ein geradezu frischer, ein erneuernder Wind durch den Dienst Elisas entgegen. In all der Finsternis dennoch Lichtsignale. Kehren wir noch einmal zurück zu den drei Aufträgen, die Gott dem Elia gab. Bei allen drei Amtsübertragungen geht es offenkundig um Gericht. Aber diese drei Schwerter, sie unterscheiden sich deutlich voneinander. Hazaels Schwertgebrauch erscheint aus unserer Perspektive geradezu willkürlich. Seine militärischen Aktionen wirken wie ein Holzhammer. Bald nachdem er dann die Herrschaft in Syrien übernommen hatte, wird er mit Lust und Vergnügen das Schwert gegen das Volk Gottes ziehen. Und sein Schwert, es wirkt wie eine herumwirbelnde Axt. Die Syrer werden in immer neuen Wellen die Grenzen Israels überschreiten und das Volk ausplündern. Und Hazael wird dabei keinerlei Unterschiede zwischen einerseits den Gottesfürchtigen in Israel und andererseits den Gesetzlosen vornehmen. Ich lese einmal, was Gott durch Elisa dem Hazael sagen lässt aus 2. Könige 8. Und Elisa richtete sein Angesicht auf ihn, also auf Hazael, und er starrte ihn an, unverwandt, bis er sich schämte oder bis es ihm peinlich war. Und der Mann Gottes weinte. Da sprach Hazael: Warum weint mein Herr? Und er sprach: Weil ich weiß, was für ein Unheil du den Kindern Israels antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert töten und ihre Kindlein zerschmettern und die schwangeren Frauen aufschlitzen. Da sprach Hazael: Was ist dein Knecht, ein Hund, dass er solche Dinge tun sollte? Elisa sprach: Der Herr hat mir gezeigt, dass du König über Aram, also über Syrien, wirst. Tatsächlich wird Hazael das, was Elisa hier in einer Vision schon schaute, dann auch im Blutrausch durchführen. Aber halten wir fest, die Invasionen und Gewalttaten der Syrer waren Gericht Gottes. Die syrischen Truppen waren Gerichtswerkzeuge Gottes über das in offener Rebellion gegen Gott lebende Volk. Noch einmal, es ist deutlich, Hazaels Gerichtsschwert ist willkürlich. Irgendeinen Unterschied zwischen Gerechten und Gottlosen machte dieses Schwert Hazaels nicht. Und dann kam hinzu das von Gott dem Jehu gegebene Schwert. Jehu wird den Baals Götzendienst in Israel ausrotten. Und darin war er zweifellos ein Eiferer für Gott, den Herrn. Jehus Schwert schlug schon präziser zu als dasjenige Hazaels. Immerhin unterschied Jehu zwischen den Angehörigen des im Baals Dienst verstrickten Königshauses und denen, die mit dem Götzendienst nicht direkt etwas zu tun hatten. Er unterschied also zwischen Anführern, Rädelsführern einerseits und denen, die Mitläufer waren. Allerdings wird man den Eindruck nicht los, dass dieser Mann aus dem Offizierkorps nicht so sehr durch das Streben motiviert war, die wahre Gottesverehrung wieder im Volk einzuführen. Es scheint Jehu nicht eigentlich um das Einhalten der 10 Gebote im Volk gegangen zu sein, sondern vorrangig wollte er den kulturellen Einfluss der Phönizierin Isebel zurückdrängen. Hinter Jehus Handeln gegen das Haus Ahab scheinen also nicht zuletzt auch landsmannschaftliche, wenn nicht sogar völkisch-nationale Beweggründe gelegen zu haben. Nicht ein Hinweis darauf ist, dass Jehu den einst von König Jerobeam, dem ersten, aufgerichteten Religionskult in Bethel und Adan sowie die Höhen nicht antastete. Mit anderen Worten, auch Jehu verwendete das von Gott empfangene Schwert nicht für eine unzweideutige Trennung zwischen Gut und Böse. Bei aller Notwendigkeit, den Baalismus auszurotten und die mächtigen Vertreter dieses Götzendienstes, also das Königshaus Ahab, zu beseitigen, schienen bei ihm auch noch Nebenmotivationen eine Rolle gespielt zu haben. Auf jeden Fall wird der Prophet Hosea, der dann ein Jahrhundert später auftrat, das Vorgehen Jehus negativ bewerten. In Hosea 1, Vers 4 lesen wir: Gott, der Herr, hat die Blutschuld für die Ausrottung der Dynastie Ahabs auf Jehu abgeladen. Hier bewertet Gott das Tun Jehus als Blutschuld. Einerseits stand Jehu mit seinem Blutvergießen im Dienst Gottes. Seine Ausrottung des Hauses Ahab erfolgte im Auftrag Gottes. Andererseits aber war er in seinem Handeln nicht gottorientiert, sondern wohl eben auch durch nationale Ideen getrieben. Jedenfalls führte seine Erhebung nicht zu einer Reformation. Sie ging nicht an die Wurzel des Übels. Erst beim dritten Glied dieser Kette geht es geistlich zu. Gott hatte seinem Knecht Elia gesagt: Wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entgeht, den wird Elisa töten. Also auch im Blick auf Elisa ist von Töten die Rede. Aber Elisa sollte nicht mit einem Schwert aus Eisen töten, sondern mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes. Dieses Schwert schneidet scharf, dringt tief ein und leistet außerordentlich präzise Arbeit. Es macht auch vor den verborgenen Kammern unseres Herzens nicht Halt. Wie heißt es in Hebräer 4, Vers 12? Dieses Schwert wirkt kräftiger und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt so sauber ein, dass es zwischen seelischem und Geist wie zwischen Mark und Bein trennt und die Gedanken und die Sinne des Herzens aufdeckt. Dazu nur ein einziges Beispiel. Auf der Grundlage dieses Schwertes des Geistes musste Elisa einmal eine empfindliche Trennung zwischen sich selbst und seinem engsten Mitarbeiter Gehasi vollziehen. Beide, sowohl Elisa als auch Gehasi, standen auf derselben Seite. Beide stellten sich gegen den dämonischen Götzendienst. Und insofern standen beide gegen den Teufel und auf der Seite Gottes. Und doch nahm der Geist Gottes zwischen diesen beiden Männern eine Trennung vor. Als Gehasi dem im Jordan gereinigten Naaman nachlief, um übermannt von der eigenen Habgier doch noch die Rechnung für die Heilung im Jordan dem syrischen Heerführer zu präsentieren, da sah Elisa sich veranlasst, als Gehasi wieder zurückkam, das Schwert des Geistes zu ziehen und die bis dahin enge Zusammenarbeit mit Gehasi aufzukündigen. Schlimmer noch, Gehasi erhielt den Aussatz, den zuvor Naaman hatte. Nachdem Gott am Berg Sinai dem Elia diesen dreifachen Auftrag gegeben hatte, da ließ er seinen Propheten wissen, dass er sich selbst 7000 in Israel übrig behalten hatte. Diese Botschaft korrigierte die Ängste des Knechtes Gottes. Auf diese Weise erhielt Elia die heilsame Hoffnung, dass der von Gott aufgerichtete Bund mit seinem Volk nicht beendet ist. Und diese Botschaft war für den niedergeschlagenen Elia ein Trost. Gott, der Herr, machte klar, dass er auch in Zeiten des Abfalls in der Lage ist, sich einen Rest unter den Menschen übrig zu behalten. Und später werden wir immer wieder in den Propheten von diesem Überrest hören. Der Ausdruck Überrest sagt natürlich zunächst aus, dass das Volk Israel enorm ausgedünnt wird. Eine solche Reduzierung ist ganz zweifellos Gericht über das abgefallene Volk. Aber wir lesen später auch, zum Beispiel bei Jesaja oder auch bei Hesekiel, dass es Gott ist, der sich gerade dazu einen Rest übrig lässt, damit er auf diese Weise seinen Rettungsplan, seinen Rettungswillen voranbringt. Man könnte sagen, der Weg Gottes verläuft durch Reduzierung zur Rettung. Und gerade für diesen Überrest scheint das Herz Gottes dann umso mehr zu schlagen. Und so wandelt sich der Ausdruck Überrest in etwas Perspektivbietendes, Positives und Tröstendes. Denn gerade dem Überrest verheißt Gott, dass er mit ihm weitermachen wird und ihn zum Volk Gottes ausbauen wird. Immer dann, wenn ein Volk oder auch wenn ein einzelner Mensch von Gott geläutert wird, wenn er gewissermaßen beschnitten wird, dann ist das schmerzhaft. Aber es geschieht, wie Jesus in Johannes 15 in der Geschichte vom Weinstock und den Reben sagt, damit mehr Frucht entsteht. Und darum wollen wir Gott für alle persönlichen Wege des Beschnittenwerdens danken und auch für seine Läuterungswege mit seiner Gemeinde. Später lesen wir dann in 2. Könige 10, in jenen Tagen begann Gott, der Herr Israel, zu schmälern, denn Hazael schlug sie in der ganzen Gegend Israels östlich des Jordan. Man kann das Wort, das in der Schlachter 2000 Übersetzung mit schmälern übersetzt ist, auch mit stutzen übersetzen oder mit verkleinern. Kassas im Hebräischen. Für dieses Werk des Verkleinerns gebrauchte der souveräne Gott das Schwert des heidnischen Hazael und auch Das Schwert des chauvinistisch orientierten Kriegsoffiziers Jehu. Diese beiden Schwerter trugen dazu bei, dass sich Gott einen Überrest bildete. Allerdings darf man nicht übersehen, dass diese durch Hazael und Jehu erfolgten Stutzereien keine klare, keine saubere Trennlinie zwischen einerseits den Gerechten und andererseits den von Gott Abgefallenen zogen. Die wirklich saubere Trennarbeit war allein dem scharfen, zweischneidigen Skalpell des Propheten Elisa vorbehalten. Gott deckt das Böse unter uns Menschen durch sein Wort auf, um dann das Sündige in uns herauszuschneiden. Einzig und allein durch dieses Herausschneiden des Wortes werden wir rein. So sagt es Jesus auch in Johannes 15, Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Einzig und allein das Schwert des Geistes trennt zwischen einerseits der Seele und andererseits dem Geist, zwischen einerseits unseren fleischlichen Motiven, unseren ichhaften Absichten und andererseits den Interessen Gottes und seines Reiches. Niemand von uns weiß, wie es in unserem Volk und Land, ja in der gesamten Welt, weitergehen wird. Aber ich behaupte, man benötigt heute nicht viel Durchblick, um zu erkennen, dass sich finstere Gewitterwolken über uns zusammenbrauen. Der Glaubensabfall ist mit Händen zu greifen und eines ist klar. Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn Gott dann seine Gerichtsschläge über unser Volk und auch über seine Gemeinde, die ja da drin ist, loslässt, dann mag es sein, dass wir nicht selten den Eindruck haben, als erfolgten diese Schläge willkürlich, wahllos, ohne Sinn und Zweck. Und vermutlich wird dies den Zeitgenossen Elias und Elisas nicht viel anders vorgekommen sein, wenn sie sich das politische Geschehen ihrer Zeit vor Augen führten. Umso wichtiger aber ist es, dass Gott immer auch Männer wie Elia und Elisa gab und gibt, die in theologischen Ausbildungsstätten junge Männer, damals waren es Prophetenschüler, formen und zurüsten, damit diese in die Lage versetzt werden, nach ihrem Abschluss das Wort Gottes unerschrocken zu verkündigen, also das zweischneidige Schwert des Geistes sauber zu führen. So gebrauchte es auch Elia selbst einmal. Nicht nachdem der König Ahab den Justizmord an Naboth initiiert hatte und mit Großmacht und viel List die Enteignung von Naboths Weinberg in die Wege geleitet hatte, da stellte sich plötzlich einmal der Prophet Elia dem König in den Weg. Der Prophet Elia verkündete dem Ahab direkt das Gericht über ihn und über sein Haus. Da geschah das nicht Erwartbare. Dieser mächtige Herrscher, er zerriss seine Kleidung. Er legte Sacktuch an, er fastete. Das heißt ferner, Ahab schlich sich mit trägem Schritt davon. Also sinngemäß könnte man auch übersetzen, er trollte sich wie ein begossener Pudel. Und daraufhin stellte Gott, der Herr, dem Elia eine einzige Frage. Elia, hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie dieser Machthaber sich angesichts des ihm verkündigten Wortes beugte? Mit anderen Worten, Elia, übersieh nicht, was das Wort Gottes vermag, auch in Zeiten, in denen die weltliche Gewalt ihre Grenzen nicht mehr wahrt, sondern in offener Rebellion gegen die Ordnungen Gottes übergriffig ist. Wir werden wohl davon ausgehen müssen, dass sich das sich demütigen Ahabs lediglich eine vorübergehende Stimmung war, aber immerhin. Auf jeden Fall wurde dadurch das Gericht am Haus Ahabs aufgeschoben, wie Gott dann auch dem Elia verkündete in 1. Könige 21, Vers 29. Auf jeden Fall ist dieses Ereignis ein Hinweis, eine Lehre für uns, was Gott der Herr mit der Schärfe des Schwertes seines Geistes gegenüber den scheinbar Mächtigen zu tun vermag. Ja, und Elisa? Durch seinen Dienst sammelte Gott den erwählten Überrest. Und das ist bei aller Untergangsstimmung Grund zu großer Dankbarkeit, zu tiefer Freude. Durch den Dienst Elisas blieben in den damaligen Stürmen des Säkularismus und Baalismus Menschen standhaft. Sie beugten nicht ihre Knie vor Baal und auch nicht vor der Astarte, dieser mit zahlreichen Brüsten dargestellten Fruchtbarkeitsgöttin, die darum heutzutage geradezu als Prototyp für transhumanistische Wahnideen fungieren könnte. Der allmächtige Gott, er benutzt die gesamte Weltgeschichte, um sich seinen Überrest zu bilden. Dazu setzt er Männer wie Hazael und Jehu ein. Diese Männer sind mit dem Reduzieren beschäftigt. Und dabei vergessen wir nicht, dass Gott der Herr nicht so sehr im Donnerhall oder im Säbelrasseln der Schwerter dieser Männer zu finden ist, sondern, was war die Botschaft Gottes an Elia? Im verschwebenden Wehen des Wirkens seines Heiligen Geistes durch sein Wort. Und dazu setzt Gott gerade auch in Zeiten des Glaubensabfalls Studienleiter ein, damit diese ohne Menschenfurcht das Schwert des Geistes handhaben, sodass Gott sich auf diese Weise seinen Überrest bildet. Lieber Boris, ich wende mich abschließend an dich persönlich. Du wirst jetzt gleich vom Vorsitzenden des Stiftungsrates der ART als Studienleiter eingesetzt. Und damit wirst du von nun an die Verantwortung dafür tragen, junge Männer für den Dienst am Wort Gottes zu formen und zuzurüsten, damit sie sowohl in der Gemeinde Gottes als auch außerhalb von ihr das Lebendige, das Wahrhaftige, das in jeder Hinsicht irrtumslose Wort Gottes verkündigen, und zwar zur Zeit und zur Unzeit. Gott, der Allmächtige, bewahre dich selbst in seinem heiligen Wort. Er segne dich reichlich für diesen verantwortungsvollen Dienst. Der dreieine Gott sei der Akademie für reformatorische Theologie gnädig.
Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken. Besuchen Sie uns unter www.bekennende-kirche.de/fragen und nutzen Sie das dortige Formular. Wir werden Ihnen darauf antworten und, so Gott will, Ihre Fragen klären. Außerdem können Sie auf der Seite der Bekennenden Kirche wie gewohnt die Beiträge aus der BK lesen, die Zeitschrift abonnieren und unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Alle Links finden Sie auch in der Beschreibung dieser Folge des Podcasts. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen Ihnen Gottes Segen und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.